Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Die Frage, wer im Bilanzskandal um Wirecard alles Verantwortung trägt, erfasst zunehmend das politische Berlin. Einem Bericht zufolge soll Bundesfinanzminister Olaf Scholz nämlich schon vor über einem Jahr über den Verdacht gegen den DAX-Konzern informiert worden sein. Wir klären, wie sich die Regierung dazu äußert. Und wir sprechen über Daimler. Der Autobauer hat vorläufige Zahlen fürs zweite Quartal bekannt gegeben, die zeigen, dass der Konzern hohe Verluste gemacht hat, aber immerhin weniger als erwartet. Zunächst aber beginnen wir mit einem Blick an die Börse und schalten in unser Börsenstudio in Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, in Brüssel verhandeln seit heute die Staats- und Regierungschefs der EU darüber, mit welchen Wiederaufbauhilfen sie die Konjunktur in Europa in Schwung bringen wollen. Um insgesamt 750 Milliarden Euro geht es da. Dieses politische Ringen, das wird natürlich auch an den Finanzmärkten aufmerksam beobachtet. Wie ist denn im Moment die Stimmung?
Die ist ganz gut. Das drückt sich sogar auch ein bisschen Hoffnung aus in den Kursen. Der deutsche Aktienindex DAX zum Beispiel, der hat im Lauf dieser Woche bisher etwas mehr als 2% dazugewonnen, steht jetzt bei 12.920 Punkten. Bei den Einzelaktien gibt es auch ein paar Profiteure der Hoffnung. Linde zum Beispiel, da steigt die Aktie auf ein neues Rekordhoch. Grüne Technologien sollen ja besonders gefördert werden mit dem Wiederaufbaufonds. Und Linde macht derzeit vor allem mit dem Thema grüner Wasserstoff von sich reden. Über den Sondergipfel des Rats der Europäischen Union geredet habe ich kurz vor der Sendung mit Carsten Brzeski. Er ist Chefvolkswirt bei der Bank ING. An ihn meine erste Frage. Christine Lagarde, die EZB-Chefin, hat sich ja durchaus hoffnungsvoll gezeigt gestern hier in Frankfurt, dass die Regierungen, dass der EU-Rat etwas zustande bekommen wird. Was sagt Carsten Brzeski dazu?
Ich teile, muss ich ehrlich sagen, die Zuversicht von Frau Lagarde. Denn ich denke, dass wirklich fast alle Länder, fast alle Regierungschefs sich wirklich davon bewusst sind, wie hoch der Druck ist, wie viel auf dem Spiel steht. Dass es wirklich der Moment ist, um ganz deutlich Solidarität zu zeigen in Europa. Heißt das, dass wir jetzt am Wochenende wirklich einen kompletten Deal bekommen werden? Wahrscheinlich nicht. Das geht immer so. Man streitet sich erstmal, dann gibt es den ersten Kompromiss. Also ich gehe davon aus, dass man schon mit einer Erklärung kommen wird, dass man sich eigentlich einig ist, aber nur noch ein paar Details regeln muss. Und die Details werden dann im August geregelt.
Das letzte Mal, dass die EU-Regierungen live und in Person miteinander diskutiert haben auf einem Gipfel, das war im Februar. Da ging es auch schon um das EU-Budget, aber die Summen, die damals diskutiert worden sind, die waren viel, viel kleiner als jetzt. Wir reden jetzt von rund 1,8 Billionen Euro, also 1.800 Milliarden Euro. Das setzt sich zusammen aus einem Budget, das die EU-Kommission kriegen soll, der mehrjährige Finanzrahmen von rund 1 Billion oder ein Tick mehr, plus 750 Milliarden Euro neuer Kredite, die die EU-Kommission aufnehmen und verteilen soll. Also wahnsinnig viel Geld.
Corona hat nicht nur die Welt verändert, Corona hat vor allem Europa verändert. Und Corona hat auch die ganze Denke, wie wir umgehen mit Haushaltspolitik, mit Fiskalpolitik in Europa verändert. Und das ist wirklich enorm. Ja, jetzt nicht nur die Diskussion, die wir im Februar hatten über den europäischen Haushalt. Es gab ja auch im letzten Jahr noch wirklich das Gesteche und die Streitigkeiten. Könnte es so etwas geben wie einen kleinen Haushalt für die Eurozone? Na, damals haben wir uns, glaube ich, geeinigt auf 17, 18 Milliarden Euro. Da sind ja wirklich die bekannten Peanuts mittlerweile im Vergleich zu diesen Zahlen. Das Spiel hat sich komplett gedreht und das ist eigentlich auch das Interessante von der Wirtschaftspolitik her. Man weiß, dass man sich nicht mehr nur zurücklehnen kann und hoffen kann, dass die Europäische Zentralbank alles regelt. Das ist wirklich jetzt die Zeit der Fiskalpolitik, der Regierung. Und letztendlich ist wirklich zum ersten Mal, dass wir sehen, dass eigentlich Europa doch es scheinbar schafft, die Erwartungen wahrzumachen.
Dieser Wiederaufbaufonds, Recovery Fund, nach welchen Kriterien soll denn das Geld verteilt werden? Die einen sagen, die Höhe der Arbeitslosigkeit in einem Land soll eine Rolle spielen. Andere fordern, die Länder, die Geld bekommen, sollen sich zu Reformen verpflichten. Dann wird weiter gefordert von einigen ganz konkret, sollen sich Länder mit jedem einzelnen Projekt bewerben und alle sollen mitdiskutieren und entscheiden können. Also auf welche Kriterien wird man sich realistischerweise einigen?
Ja, ich denke, dass man sich in erster Linie wirklich darauf einigen wird, auf die Kriterien, die angeben, welche Länder jetzt am stärksten getroffen wurden durch die Krise. Und das sind natürlich dann am einfachsten Arbeitslosigkeit, Höhe des Wirtschaftseinbruchs. Und da wollen natürlich dann ja, die hilfegebenden Länder auch vielleicht ein bisschen mitbestimmen, was mit dem Geld passiert, sodass nicht einfach nur irgendwo sich in Luft auflöst. dann ist die Frage, muss man dann wirklich wieder Pläne eindienen? Ich denke, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, denn wir hatten ja schon mal vor Jahren den Juncker-Plan, da ging es auch um Investitionen, das war eine gleiche Geschichte. Länder mussten ihre Investitionspläne irgendwie einreichen, da ist nie richtig was draus geworden. Also das läuft nicht. Ich denke, man muss deutlich machen, dass ein Konjunkturprogramm sich darauf richten muss, nicht nur kurzfristig die Wirtschaft zu unterstützen, sondern auch mittel- bis langfristig die Weichen stellen muss für strukturelle Veränderungen in einer Wirtschaft. Und das sind halt Richtung Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, mehr Innovation. Wenn dann die Länder, die jetzt Geld bekommen von diesem European Recovery Fund, genau das auch zeigen können, dass das Geld dahin geht, ich denke, dann haben wir doch eine ziemlich schöne Lösung.
Sagt Carsten Bjeski, Chef Volkswirt bei der Bank ING. Von hier aus noch einmal an ihn. Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank auch aus Köln, Herr Busen. Dann blicken wir doch mal auf den Volkswagen-Konzern. Der hat heute seine Auslieferungen fürs erste Halbjahr bekannt gegeben. Auch China stand im Fokus. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen?
Angesichts von Corona ziemlich gut. Es zeigt sich, dass der Absatzeinbruch von VW in China gestoppt ist oder sich zumindest stark verlangsamt hat, nachdem die Verkäufe von VW im ersten Quartal in China noch 35% abgesackt waren, ist die Zahl für das erste Halbjahr nur noch -17%. Für das zweite Halbjahr rechnet VW in China bereits wieder mit Verkaufszahlen etwa auf dem Niveau vom zweiten Halbjahr des letzten Jahres. Die Aktie heute +2,6%.
Bleiben wir beim Thema und blicken auf den Autobauer Daimler. Der hat gestern Abend bekannt gegeben, dass im zweiten Quartal knapp 1,7 Milliarden Euro Verlust angefallen sind. Bevor wir das besprechen, zunächst ein kurzer Beitrag dazu von Gerry Hensoldt.
Angesichts der Corona-Pandemie hatten Experten allerdings mit einem deutlich höheren Verlust gerechnet. Offenbar ist Daimler dank Kurzarbeit und Sparmaßnahmen besser durch die Krise gekommen als erwartet. Und der Markt habe sich stärker erholt als gedacht, so Daimler-Chef Källinius. Mit 1,68 Milliarden Euro fiel das Minus jetzt nur etwas höher aus als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte der Konzern aber die milliardenschweren Rückstellungen erhöhen müssen, unter anderem wegen der Dieselaltlasten. Källinius sagte, es bleibe noch viel zu tun. Das bereits vor Corona angekündigte Sparprogramm soll deshalb verschärft werden. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge sollen 20.000 Stellen abgebaut und jährlich 2 Milliarden Euro Personalkosten gespart werden. Das Unternehmen selbst will sich zu den Zahlen nicht äußern. Daimler-Personalchef Port hatte aber bereits angekündigt, dass das bisher geplante Sparprogramm von 1,4 Milliarden Euro und 15.000 Stellenstreichungen nicht ausreichen werde. Die vollständigen Quartalszahlen will der Autobauer am kommenden Donnerstag veröffentlichen.
Herr Busen, damit zurück zu Ihnen. Der Autobauer Daimler macht weniger Verluste als erwartet. Wie kommt das an?
Die Aktie von Daimler heute ein großer Gewinner im DAX, +4,8%. Der Kurs ist im Moment 39,47 Euro.
Dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro kommt heute irgendwie nicht recht vom Fleck, steht jetzt gerade bei einem $14,25. Die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen im Umlauf, die ist heute -0,48%, etwas niedriger als gestern. Der Preis für die Unze Feingold heute Mittag in Euro ist dabei rund 1.580 Euro. In Dollar steht der Kurs bei 1.805 Dollar. Das sind rund 50 US-Cent mehr als gestern um diese Tageszeit.
Das war der Börsenbericht von Konrad Busen. Vielen Dank. 1,9 Milliarden Euro. So viel Geld ist beim Zahlungsdienstleister Wirecard verschwunden. Einer der wichtigsten Beschuldigten in diesem mutmaßlichen Betrug will nun mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Das hat der Anwalt des ehemaligen Managers bestätigt. Gleichzeitig wächst aber der Druck auf die Politik. Berichten zufolge soll Bundesfinanzminister Olaf Scholz nämlich schon Anfang 2019 über den Verdacht gegen Wirecard informiert worden sein. Darüber spreche ich jetzt mit Theo Gers aus unserem Berliner Studio. Herr Gers, die Opposition wirft Scholz vor, dem Fall nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Hat sich die Regierung dazu geäußert?
Naja, Frau Scherer, den Vorwurf fehlender Aufmerksamkeit weist man natürlich zurück und zur Argumentationslinie in Sachen Verteidigung können wir sicher gleich noch kommen. Aber Scholz selber hat sich auch schon Ende Juni am Tag der Wirecard-Pleite zu Wort gemeldet und damals schon eine härtere Regulierung als Reaktion auf den Skandal angekündigt. Er sagte damals, der Staat müsse in der Lage sein, auch komplizierte internationale Firmenkonstrukte wie Wirecard effizienter zu organisieren, versprach regulatorische Maßnahmen und Vorschläge dafür vorzulegen, wenn sie denn nötig seien. Und da ist man inzwischen offenkundig auch weiter. Man will, man hat entsprechende Pläne im Finanzministerium ausgearbeitet. Man will ran an die bislang zweistufige Aufsicht aus BaFin aus der einen Seite und der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung auf der anderen Seite. Man will die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften enger an die Kandare nehmen. Man will auch auf EU-Ebene neu festlegen, dass Banken, Aufsichtsbehörden auch für Zahlungsdienstleister wie Wirecard eindeutig zuständig sind. Also es tut sich was und es soll auch alles sehr schnell kommen, wurde heute vom Finanzministerium versprochen.
Weiß man denn eigentlich schon, wie viel der Bundesfinanzminister vorab über diesen Skandal wusste oder war das eher Standard, ihn einfach zu informieren, weil es ja auch öffentlich bekannt war?
Nun, Scholz hat sich im Februar 2019, das was jetzt so ein bisschen skandalisiert wird, in der Tat auf eigene Initiative informieren lassen. Aber das fällt ihm jetzt natürlich, wo Wirecard pleite ist und wo das Desaster bei der Bankenaufsicht offenkundig ist, das fällt ihm natürlich dann jetzt etwas auf die Füße. Es ist ein gefundenes Fressen für die Opposition, jetzt den Minister vor sich herzutreiben. Linke, Grüne fordern Aufführung und sie werfen Scholz natürlich auch vor, sich in der Zeit seit Februar letzten Jahres mehr oder minder einen schlanken Fuß gemacht zu haben, trotz der alarmierenden Informationen, die immer wieder aufploppten rund um Wirecard. Und natürlich wirken die beiden Verteidigungslinien nicht sehr überzeugend. Also wenn einmal gesagt wird, die Wirtschaftsprüfer hätten doch immer die Solidität der Abschlüsse bestätigt, dann steht die Frage im Raum, ob man da nicht zu gutgläubig war. Und das Argument, die BaFin sei für die Banktochter von Wirecard nur zuständig, nicht aber für den gesamten DAX-Konzern, das zeigt eben ein Eingeständnis, dass es eben doch gravierende Lücken gab in der bisherigen Bankenaufsicht.
Scholz will die BaFin reformieren. Zeigt das denn jetzt, dass der Minister durchgreift oder ist das eher so eine Art Ablenkungsmanöver von eigenen Fehlern aus Ihrer Sicht?
Also Ablenkungsmanöver, Frau Scherer, würde ich nicht sagen. Es ist eher das Signal, wir haben verstanden und wir ziehen jetzt die Konsequenzen. Natürlich stünde man besser da, wenn es diese verschärften Regeln schon früher gegeben hätte und man möglicherweise die mutmaßlich kriminellen Machenschaften bei Wirecard eher auf die Schliche gekommen wäre. Aber das ist jetzt so ein bisschen vergossene Milch.
Unter anderem will der Bundesrechnungshof die Rolle der BaFin prüfen. Was drohen denn da jetzt für Konsequenzen?
Das ist im Moment noch nicht ganz klar, was da passieren kann. Ich meine, der Punkt ist immer, die Frage ist immer, was durfte und was konnte die BaFin überhaupt prüfen? Und das ist ja im Moment sehr umstritten, ob sie wirklich nur die Banktochter von Wirecard prüfen durfte, wie sie selbst behauptet, oder sich auch mehr Kompetenzen hätte aneignen können. Also hier muss man im Grunde so ein bisschen abwarten, wie der Streit ausgeht und ob die BaFin da wirklich dann am Ende schlecht dasteht. Ich meine, sie steht schon schlechter, aber ob es Konsequenzen hat, vermag ich an dieser Stelle nicht zu sagen.
Theo Gers über den Wirecard-Skandal, vielen Dank. Der US-Streamingdienst Netflix gilt als großer Gewinner der Corona-Krise. Jetzt hat das Unternehmen Zahlen fürs zweite Quartal vorgelegt und die zeigen, dass nochmal gut 10 Millionen neue Abonnenten zuletzt dazugekommen sind. Markus Schuler berichtet.
In den ersten beiden Quartalen zusammengenommen hat Netflix damit 26 Millionen neue Abonnenten hinzugewinnen können. Das Unternehmen schien von dem anhaltenden Zuwachs selbst etwas überrascht zu sein. Es hatte mit 7,5 Millionen neuen Kunden im zweiten Quartal gerechnet. Für das nächste Quartal dämpfte Netflix aber die Wachstumserwartungen. Der Streaming-Anbieter aus dem Silicon Valley ist weiterhin einer der größten Profiteure der Corona-Pandemie. Denn in vielen Teilen der Welt sind Sportübertragungen und TV- und Filmproduktionen stark heruntergefahren. Zugute kommt Netflix, dass es oft schon 2 Jahre vor einem Streaming-Start Serien und Filme fertig produziert. Erst ab Mitte nächsten Jahres könnten die Inhalte dann knapp werden. Die eigentliche Nachricht des Tages war aber, dass Ted Sarandos nun zum Co-Vorstandsvorsitzenden berufen wurde, neben Netflix-Gründer Reed Hastings. Das Besondere, Sarandos ist der Inhaltemensch. Er hat sein Büro in Hollywood und ist nicht wie Hastings ein Techie im Silicon Valley. Sarandos hat in den vergangenen Jahren Netflix zu einem Schwergewicht am Produktionsmarkt von Hollywood und anderen Teilen der Welt gemacht. Der 55-Jährige ist damit gesetzt als möglicher Nachfolger des 59-jährigen Hastings.
Der US-Streamingdienst Netflix hat im zweiten Quartal mehr als 10 Millionen neue Nutzer gewonnen. Markus Schuler war das. Damit kommen wir wie jeden Freitag zu unserem Firmenporträt. Darin geht es diesmal um die Sächsische Spezialkonfektion GmbH, kurz Spekon, die ihren Sitz in Seif-Hennersdorf im südöstlichsten Zipfel von Sachsen hat. Der Begriff vom Hidden Champion, also vom versteckten Champion, der stimmte also im Wortsinn. Und wie es der Firmenname Spezialkonfektion sagt, sind auch die Produkte des Textilunternehmens speziell. Es produziert nämlich Fallschirme, die vom Militär, aber auch von Sportlern genutzt werden. Mehr als 30 Weltmeistertitel haben Sportler mit den Fallschirmen von Spekon bereits gewonnen. Iris Milde hat die Firma besucht.
Kurz bevor Deutschland aufhört und Tschechien beginnt, erscheint das Ortsschild von Seif-Hennersdorf. Auf einem altehrwürdigen Fabrikhof hat die Sächsische Spezialkonfektion GmbH ihren Firmensitz.
Rettungsfallschirme, Truppenfallschirme, Sportfallschirme. Es gibt auch Signalfallschirme. Das sind die kleinen Fallschirme, die an das Geschoss in Signalpistolen gehangen werden.
Die Sächsische Spezialkonfektion GmbH verfügt über eine eigene Entwicklungsabteilung und stellt auf Kundenwunsch auch technische Textilien her, etwa Lastennetze für Hubschrauber. Rechtsanwalt Serdar Kaya war langjähriger Berater der Spekon und hat die Geschäftsführung von Şenol Yeğin übernommen, der im Oktober überraschend verstorben war. Der türkische Textilunternehmer Yeğin hatte 1993 das Unternehmen von der Treuhand gekauft.
Er hat das von der Pike auf gelernt, ist sozusagen ein Selfmade-Man. Sein Traum war, mitten in Europa auch eine Textilfirma zu haben.
Die Spekon ist eine Firma mit langer Tradition. 1842 begann alles mit einer gewöhnlichen Weberei. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Fertigung von Fallschirmen für die Wehrmacht von der Hauptstadt in die Provinz verlagert. Seitdem werden in Seif-Hennersdorf Fallschirme hergestellt.
Wir hören immer wieder, das, was die Spekon ausmacht, ist halt die gute Qualität des Fallschirms. Da hängen letztendlich Menschen dran und die müssen sich auf diesen Schirm verlassen.
Für das Qualitätsmanagement ist Sabine Trompka verantwortlich.
Das ist unser Zuschnittbereich.
In einer großen Halle steht die Zuschnittanlage. Auf Wagen daneben liegen Rollen mit verschiedenfarbigen Polyamidfaserstoffen. Auf einem langen Tisch schneidet eine Mitarbeiterin ein weißes Stoffrechteck entlang einer Schablone zurecht und verlötet anschließend die Kanten.
Zum Beispiel für die Sportfallschirmkappen ist eben die Verarbeitungstechnologie so, dass ich das noch heiß zuschneiden muss. Heißzuschnitt bedeutet also, dass ich bei dem Zuschnitt die Schnittkanten von den Teilen gleich heiß verfestige.
Ein Stockwerk höher sitzen 8 Frauen an unterschiedlichen Nähmaschinen. In diesen Tagen arbeiten sie an einer großen Bestellung Signalfallschirme. In der Mitte des Raums liegen Stapel mit olivfarbenen Sechsecken, die Fallschirmkappen.
Ja, um die Kappe so ein bisschen festzuhalten, ist da drin ein Zentralband, nennt man das, damit die dann auch in gewisse Form wird. Und das wird eben hier dran geregelt.
Unter der Fallschirmkappe gibt es den Schutzschirm. Er soll die Leinen davon abhalten, sich zu verheddern. Dafür fügen gerade 3 Näherinnen feine Netze zu einer Art Tütü zusammen. Ein paar Meter weiter näht eine Kollegin an einem blauen Teilstück für den Verpackungssack. Viele kleine Arbeitsschritte sind nötig, jede Naht muss sitzen. Dafür braucht es hochqualifiziertes Personal. Zurzeit beschäftigt die Spekon rund 30 Mitarbeiter und bildet auch selbst aus, so Sabine Trompka.
Technischer Konfektionär ist die Ausbildung. Ja, es ist leider Textil und Textil hat nun nicht unbedingt den besten Ruf. Und wie es in jeder Branche zurzeit ist, dass man eben Schwierigkeit hat, Auszubildende zu finden. Und da haben wir im Moment leider niemanden, den wir ausbilden.
Auch in einer traditionellen Textilregion ist es schwer, Nachwuchs zu gewinnen. Gleichzeitig gibt es wenige Textilfirmen, die überhaupt noch in Deutschland produzieren. Doch eine Verlegung ins Ausland wäre kaum sinnvoll, so Geschäftsführer Kaya.
Wenn man qualitativ hochwertige Produkte herstellt, wie einen Fallschirm, die auch unter der ständigen Aufsicht des Luftfahrtbundesamtes sozusagen stehen, sollte man ein Qualitätsmanagement haben, das vor Ort ist und die ganze Produktion überschaut. Deswegen muss zumindest der größte Teil hier unter Aufsicht hergestellt werden.
Das bedeutet aber auch entsprechende Lohnkosten. Würde ein Fallschirm von einer einzigen Person hergestellt, wäre diese etwa 4 Wochen beschäftigt. So kostet ein Fallschirm der Marke Spekon je nach Modell auch 2.000 bis 5.000 Euro. Spekon exportiert in 36 Länder, Auftraggeber sind in der Regel Verteidigungsministerien, Luftfahrt- und Rüstungsfirmen, Fachhändler, Vereine und Sportler.
Also zum Beispiel der Weltmeister Flüger, Marco Flüger, der hat auch damals einen Spielkornfallschirm gesprungen und ist auch Weltmeister geworden damit. Wir verkaufen vielleicht nicht in der hohen Menge Sportfallschirme, aber die Sportfallschirme, die Spekon herstellt, sind auch Weltklasse.
Wenn der Fallschirm und der zugehörige Packsack fertig sind, werden in der Endkontrolle jede einzelne Naht, jeder Gurt und jede Öse überprüft. Dann landet alles in einem Wäschekorb auf dem Tisch von Jens Thumeier.
So ist er jetzt aus der Produktion gekommen, ne? Und jetzt wird er sozusagen für den Luftverkehr freigegeben. Das heißt, von qualifizierten, freigabeberechtigten Personal nochmals kontrolliert und auch gleichzeitig mitgepackt.
Thumeier rollt auf dem langen Tisch einen olivfarbenen Fallschirm aus.
Das ist eine Rundkappe und die ist 42 Quadratmeter jetzt hier. Das ist ein Rettungsfallschirm. Die größeren militärischen Kappen, die sind dann doppelt so groß im Prinzip.
So. Thumeier legt alle Teile in einer festgelegten Reihenfolge in den Verpackungssack. Am Schluss wird der Rucksack verblombt, damit der Fallschirmspringer bedenkenlos die Reißleine ziehen kann.
Die Firma Spekon aus Sachsen produziert Fallschirme für Sportler und fürs Militär. Iris Milde hat das Unternehmen vorgestellt. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Im Mittelpunkt stehen darin der Hackerangriff auf die Konten zahlreicher Prominenter und US-Unternehmer beim Kurznachrichtendienst Twitter. Einige Kommentatoren sind darüber wegen des Wahlkampfs in den USA ziemlich besorgt.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt: An dem Hackerangriff auf Twitter alarmiert nicht so sehr das, was passiert ist, sondern das, was hätte passieren können. Im Prinzip war es ein plumper und durchschaubarer Bitcoin-Betrug. Aber angesichts der Bedeutung von Twitter als globaler Kommunikationskanal gehört nicht viel Fantasie dazu, sich schlimmere Szenarien auszumalen. Wer sich die Kontrolle über die Konten einflussreicher Personen verschaffen kann, kann Aktienkurse bewegen, Wahlen manipulieren oder gar Kriege anzetteln. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Wenn eines der einflussreichsten sozialen Netzwerke so leicht in die Knie gezwungen werden kann, ist das peinlich und fahrlässig. Hacker in China, Russland oder Iran haben sicher aufmerksam registriert, wie leicht das Lieblingsnetzwerk von US-Präsident Trump zu übernehmen ist. Nicht auszudenken, was passiert, wenn Hacker mit politischer Agenda in diesem US-Wahljahr Zugriff auf beliebige Twitter-Accounts bekämen. Einem anderen Thema widmet sich die Magdeburger Volksstimme. Bei Tönnies wird wieder geschlachtet. Davon haben die Bauern etwas und die Wirtschaft in Reda-Wiedenbrück und Umgebung. Ansonsten müssten die Alarmglocken läuten. Landesminister Laumann erklärte, dass der Fleischkonzern völlig anders arbeiten wird als zuvor. Wie bitte? Wo sind denn die geforderten dezentralen Schlachtstätten? Was ist aktuell mit den menschenunwürdigen Werkverträgen? Und was ist mit Strafen für die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, die die Riesenfleischerei verursacht hat? Denkste, der Konzern will noch Ausgleich für seine Ausfälle. Da ist gar nichts neu bei Tönnies.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Stefan Römermann. Darin geht es dann unter anderem um die rechtsextremistischen Drohmails, die derzeit an Frauen des öffentlichen Lebens verschickt werden und mit den Worten NSU 2.0 unterzeichnet sind. Und es geht in der Sendung um die Diskussion um ein Bismarck-Denkmal in Hamburg. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.